Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Media Stories, dem Google-Podcast über Medien, die Medienbranche, ihre Herausforderungen und die Gestalter und Gestalterinnen. Ich freue mich sehr über meine heutige Gesprächspartnerin, deren Arbeit ich mit wirklich großem Interesse verfolgt habe. Ellen Heinrichs ist zu Gast bei mir heute. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn Institute. Das Bonn Institute sucht gemeinsam mit der Medienbranche Wege, wie der Journalismus sich verändern muss, um morgen noch relevant zu sein. Und gerade in Zeiten von multiplen Krisen und Unsicherheit in unserer Gesellschaft lohnt sich der Blick auf einen lösungsorientierten, konstruktiven Journalismus von morgen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Ellen, wie schön, dich hier im Media Stories Podcast begrüßen zu können. Eigentlich wollten wir uns in Hamburg treffen, letzte Woche im OMR Podstars Studio. Doch dann kam bei mir eine ziemlich heftige Bronchitis dazwischen und ich habe mich angehört wie ein Frosch. Und das ist immer nicht gut, wenn man einen Podcast aufnehmen möchte. Deswegen mussten wir jetzt schon wieder ausweichen, leider auf Homeoffice und auf die Aufnahme per Video. Trotzdem sehr, sehr schön, dich zu sehen und danke, dass du dir Zeit nimmst.
Schön, dass ich hier sein kann und toll, dass es hier ein bisschen besser geht.
Danke.
Deine Kanäle, deine Medien.
Wir starten direkt mal mit vielleicht dem Blick auf die Weltlage. Die Nachrichtenwelt kennt gefühlt gerade keine Pause. Kriege, Krisen, Polarisierung. Wenn du gerade Nachrichten, Informationen konsumierst, wie und wo machst du das?
Ja, ich bin jetzt Journalistin und insofern eine von denen, die so sozialisiert wurden, dass sie sich permanent auf dem Laufen halten sollten. Und bei mir geht das morgens los, da höre ich tatsächlich Radio, Deutschlandfunk. Und dann lese ich meine Lokalzeitung in Print. Dann habe ich ein paar digitale Nachrichten, die ich noch konsumiere. Und abends schaue ich tatsächlich mit meiner 16-jährigen Tochter noch die Tagesschau.
Also einen sehr routinierten Konsum eigentlich, den du hast.
Ja, relativ permanent. Wobei ich spüre natürlich, wie, glaube ich, wir alle, dass das sehr belastend sein kann. Also ich muss sagen, mir sind die Ereignisse des 7. Oktober extrem aufs Gemüt geschlagen. Das hat mir auch gar nicht gut getan, wie vielen. Und auch seitdem ist es ja auch nicht besser. Und ich habe tatsächlich jetzt eine neue Morgenroutine entwickelt und habe mir also jetzt vorgenommen, ich stehe auf und dann mache ich erstmal so ein kleines bisschen Sport, also Yoga für Arme, sage ich immer. Dann gehe ich duschen und dann fange ich erst an, mich zu informieren. Und vorher war das wirklich so, dass ich manchmal eine Stunde noch im Bett gelegen habe. Ich wache immer ziemlich früh auf und tatsächlich so Doomscrolling dann auch betrieben habe. Und das hat sich absolut negativ tatsächlich auf so meine Verfasstheit ausgewirkt. Das habe ich auch im Job gemerkt und das wollte ich jetzt gerne ändern.
Ich wollte gerade nachfragen, wie du mit der Gleichzeitigkeit gerade umgehst. Gerade wenn man, wie du, so viel auch Informationen aufnimmt und liest und hört. Wie gehst du mit dieser Gleichzeitigkeit der Dinge, der Themen, der Krisen und vor allem auch der Themen um, die einem ja auch Sorge oder Angst machen? Und wann machst du Pausen? Du hast gerade eine neue Morgenroutine angesprochen, aber wann machst du Pausen davon?
Journalistinnen und Journalisten sind auch Menschen. Also uns geht das alles genauso an, uns fasst das genauso an wie alle anderen Leute im Moment. Und ich habe auch noch keine wirklich, wie soll ich sagen, also so die Silver Bullet für mich habe ich auch noch nicht gefunden. Ne? Also ich neige tatsächlich auch dazu, immer noch zu viel zu konsumieren, auch wenn ich ja weiß, dass es mir nicht gut tut. Was ich jetzt gemacht habe, ist tatsächlich sehr viele Push-Notifications auszuschalten. Die bedienen ja im Grunde wirklich so ein Trigger, den wir alle haben, wo wirklich wir in Alarmbereitschaft versetzt werden, einfach durch diese Notifications und denken, wir müssen sofort auf irgendwas klicken, weil unser Unterbewusstsein denkt, unsere persönliche Sicherheit könnte gefährdet sein. Das ist ja ein sehr archaisches Verhalten, was wir da an den Tag legen, was mir aber letztlich ja keinen Mehrwert bietet. Also habe ich jetzt noch eine Push-Notification und weiß, also wenn was wirklich dramatisch Wichtiges passiert, wird mich diese Information erreichen. Ich halte mich kaum noch auf Twitter auf tatsächlich. Ich achte schon darauf, dass da, wo ich Informationen bekomme, sie eben nicht polarisierend sind, dass sie möglichst ausgewogen sind. Und auf die Art und Weise versuche ich tatsächlich so meine Informationsdiät möglichst gesund zu gestalten, sag ich mal.
Du hast gerade gesagt, du hast eine 16-jährige Tochter. Wie sprecht ihr über Nachrichtenkonsum, über Journalismus und auch diese Pausen, die man mal einlegen kann und sollte? Wie ist so der Austausch mit einer jüngeren Generation?
Tatsächlich sehr, sehr bereichernd. Also ich habe 2 Kinder. Mein Sohn ist jetzt 20, meine Tochter wird in 1,5 Wochen 17. Und der Austausch mit denen ist für mich wirklich total wichtig. Also erstens mal halten sie mich auf dem Laufenden und zweitens, gerade meine Tochter tatsächlich hat mich sehr beeinflusst auch in meinem beruflichen Werdegang, weil als sie nämlich 12 war, also vor fast 5 Jahren, da haben wir auch schon gemeinsam die Tagesschau geschaut. Das ist tatsächlich so ein Ritual, weil wir natürlich uns alle wünschen, ne, dass wenn wir Kinder haben, dass sie auch gut informiert sind und dann auch mitreden können und so. Naja, und dann ist sie mitten in der Sendung aufgesprungen und ist also wirklich wutschnaubend aus dem Raum gestürmt und hat so im Türe schmeißen, glaube ich, noch gerufen, wer soll sich das denn angucken? Alles nur Kriege und Katastrophen. Ich habe da keinen Bock drauf. So, ich habe damals auch einen Artikel darüber geschrieben und ich bin total ins Nachdenken gekommen und habe halt zunehmend angefangen, tatsächlich das, was wir als Journalistinnen und Journalisten tun, nochmal ganz neu mir anzuschauen, insbesondere halt im Hinblick auf die Wirkung. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich wirklich der Meinung, dass wir uns mit der Wirkung unserer Produkte sehr, sehr viel mehr beschäftigen müssen und auch mit der Verantwortung, die sich daraus ergibt. Mit der gesellschaftlichen Verantwortung, letztendlich bis hin wirklich zu der Verantwortung im Hinblick auf, inwiefern hinterlassen wir eigentlich durch unsere Arbeit eine gestärkte Öffentlichkeit oder möglicherweise auch eine Öffentlichkeit, die wir kollektiv in diese erlernte Hilflosigkeit zwingen, die sich eben einstellt, wenn man nur hilflos permanent den schlechten Nachrichten ausgesetzt ist und Opfer sieht, die sich in fürchterlichen Lagen befinden, ob sie jetzt Kriegsopfer sind oder Opfer von Naturkatastrophen und von denen man eben in den Nachrichten nicht sieht, dass sie auch stark sind, dass sie auch zusammenhalten, dass ihnen auch Dinge gelingen. Und insofern meine Kinder, um darauf nochmal zurückzukommen, sind da für mich immer ein total guter Anker in die Realität und auch ein Blick in die Zukunft, weil ne, die jungen Menschen von heute sind die User und Userinnen von morgen. Es ist wichtig für uns im Journalismus zu verstehen, was die von uns brauchen.
Dein Weg, deine Story.
Kannst du uns vielleicht ein paar deiner prägendsten Situationen oder Stationen einmal erzählen, die dann vielleicht auch deine Entscheidung ja mitbestimmt und mitdefiniert haben, das Bonn-Institut zu gründen?
Also das sind natürlich irre viele, weil ich auch schon irre alt bin mittlerweile. Da kommt was zusammen.
Ich würde Alter mit Erfahrung gleichsetzen.
Vielen Dank. Also was auf jeden Fall mir immer gegenwärtig ist, wo ich herkomme. Ja, also in meiner Familie gibt es so keine großen Unternehmen und es war mir nicht in die Wiege gelegt, Gründerin zu sein. Heutzutage sagt man ja so, ne, so Arbeiterkind oder so. Ich identifiziere mich nicht mit dem Begriff und ich komme eben nicht aus so dem klassischen Unternehmer- oder Akademikerinnenhaushalt. Als ich das erste Mal einen Journalist gesehen habe bei uns auf dem Sportplatz in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, dann habe ich den umkreist und irgendwann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gefragt, was muss ich tun, um das mal zu schaffen? Ja, das erschien mir wirklich als so ein wahnsinnig erstrebenswerter Traum, den ich mir gerne verwirklichen wollte.
Wie alt warst du da?
Da war ich 16. Und dann hat er gesagt, ja, du musst als freie Mitarbeiterin anfangen. Am besten bei der Tageszeitung, weil also hier bei uns im Öffentlich-Rechtlichen kam der, da hast du keine Chance. Aber du kannst ja mal mit Schreiben anfangen. Und dann habe ich da angerufen bei der Zeitung, bei der Rheinischen Post damals. Und die haben gesagt, ruf wieder an, wenn du 18 bist. Habe ich auch gemacht. Also ich glaube so ungefähr am Tag nach meinem Geburtstag. Und dann habe ich so angefangen. Und mir erschien es immer als ein wahnsinniges Privileg, dass ich Journalistin sein darf. Und ich habe mich auch immer sehr fremd gefühlt. Es gibt ja doch im Journalismus viele, viele Menschen, die das einfach gewohnt sind, aufgrund ihrer familiären Herkunft das große Wort zu schwingen und das auch für selbstverständlich halten, dass alle ihre Meinung zu wichtigen Themen gerne anhören möchten. Und ich glaube, meine eigene Herkunft hat mir schon dabei geholfen, auch zu reflektieren, dass Journalistinnen und Journalisten so mehr machen können, als ihre eigene Meinung äußern oder ihre eigenen Perspektiven für wichtig halten. Ich habe mich immer eher als Dienstleisterin gesehen. Und ich glaube, mittlerweile sehen das immer mehr Journalistinnen und Journalisten so, dass das für uns eine gute Rolle wäre in der Gesellschaft. Und das war auch immer so ein bisschen mein Kompass. Und deswegen kann man sagen, so meine ersten Schritte im Journalismus tatsächlich jetzt so im Nachhinein betrachtet, haben mir da schon so ein bisschen den Weg gewiesen. Ne? Und ich habe jetzt auch immer noch ein ganz großes Herz und versuche immer zu fördern, wo ich kann, für Leute, die es heute eben schwerer haben. Heute hat man es nicht mehr so schwer, wenn man vom Dorf kommt, wirklich mal zu behaupten. Aber man hat es vielleicht schwer, wenn die Eltern nicht in Deutschland geboren sind, weil man dann eben auch nicht diese ganzen Kodizes kennt, die in den Redaktionen nach wie vor praktiziert werden. Und fühlt man sich genauso fremd, wie ich mich gefühlt habe. Und so wie ne, es wichtig war, glaube ich, dass so Perspektiven wie meine irgendwo Gehör finden, ist es jetzt wichtig, dass wir weitere andere Perspektiven auch anhören und integrieren in den Journalismus, damit der eben so vielfältig ist wie unsere Gesellschaft. Und da hat mir natürlich dann auch meine Arbeit bei der Deutschen Welle sehr, sehr geholfen. Das möchte ich vielleicht auch noch anführen als so einen zweiten prägenden, ja kein Moment, sondern 20 Jahre internationales Arbeiten im Journalismus, und was mich aber sehr, sehr bereichert hat.
Du hast ja bei der Deutschen Welle auch das Netzwerk Deutsche Welle Mainz und das Innovationslab mitgegründet. War das für dich ein Moment, wo du gemerkt hast, oh, mir macht das Spaß, etwas komplett Neues zu erdenken, zu kreieren, aufzusetzen und dafür auch die Leute zu begeistern und vielleicht neue Teamstrukturen zu entwickeln?
Ja, tatsächlich. Das ist genauso gewesen. Also ich habe die Dinge, die mir tatsächlich sehr am Herzen gelegen sind, so im Bereich Innovation auf eine Art und Weise vorangetrieben, die ich dann hinterher zu meinem Prinzip gemacht habe. Also ich habe schon auch zugegebenermaßen viel gekämpft mit Strukturen und Hierarchien und gläsernen Decken und all diesen Dingen. Und bin dann irgendwann auf eine KPMG-Studie gekommen, und die hieß A Network of Champions oder so ähnlich. Und da war also beschrieben, dass branchenübergreifend Managerinnen und Manager die Schaffung eines Networks of Champions als die effektivste Innovationsmethode einschätzen. Und das habe ich mir gemerkt und habe gedacht, so muss ich das auch machen. Ich alleine kriege das nicht hin, diese Dinge voranzutreiben. Ich brauche Leute, die mitmachen. Und so habe ich dann dieses Netzwerk in der Deutschen Welle gegründet. Und zwar erstmal ganz ohne Budget, sondern einfach nur mit Leuten, die so Bock hatten, ja, mitzumachen. Und dann ist das immer größer und größer geworden. Und jetzt auch, nachdem ich ja schon eine ganze Weile weg bin, ist es immer noch existent. Es ist ein großes Wissensnetzwerk in der Deutschen Welle. Einmal im Jahr gibt es auch eine zweitägige oder mittlerweile, glaube ich, mehrtägige Veranstaltung, wo man einfach mal so aus diesem ganzen Wissensreichtum, den so eine Organisation ja hat, schöpfen kann und wo man sich miteinander vernetzen kann und auch die Leute sichtbar machen kann, die vielleicht jetzt in den Hierarchien gar nicht so eine wahnsinnig hervorgehobene Rolle spielen, aber die wahnsinnig wichtiges Wissen haben für die Organisation. Und das habe ich mir total zum Prinzip gemacht. Es steckt auch hinter der Arbeit des Bonn Institute. Also immer wieder die zusammenbringen, die Bock haben, was nach vorne zu bewegen. Und wir wissen das ja auch mittlerweile aus der Wissenschaft, wenn man so eine Art von Avantgarde hat, die da nach vorne geht, dann hat man die Chance, tatsächlich auch so eine Art soziale Kipppunkte irgendwann zu erreichen. Und dann wird das irgendwann das neue Normal. Und das ist sozusagen, woran ich hartnäckig arbeite.
Du hast es schon sehr gut beschrieben, auch am Anfang, dein Drang nach Perspektivwechsel, dein Drang nach Mehrwert schaffen und Journalismus auch anders denken und erklären. Aber für die, die zum allerersten Mal vom Bonn-Institut hören, und jetzt nicht auf die Webseite gehen und da, glaube ich, auch eine sehr gute Erklärung bekommen. Wie würdest du eure Arbeit beschreiben und vor allem euren Auftrag beschreiben?
Wir wollen den Journalismus verändern und im Grunde wollen wir ihn auf der Inhalteebene so nutzerzentriert machen, wie wir das schon auf der Technologieebene einige Jahre getan haben in eigentlich allen Medienunternehmen. Also Nutzerorientierung ist ja ein ganz, ganz wichtiges Wort. Das ist der Schlüssel zu digitalem Erfolg. Und wir wissen aus ganz vielen Studien, also nicht zuletzt dem Reuters Digital News Report, der uns immer wieder darauf hinweist, dass Leute zunehmend Nachrichten vermeiden und das vor allen Dingen auch tun, weil es eben psychisch belastend ist und so, dass wir eben bestimmte Wünsche von Nutzerinnen und Nutzern haben, die wir noch besser inhaltlich erfüllen können. Und wir sagen, da gibt es im Grunde drei. Weil das eine ist eben mehr Lösungsorientierung. Ja, also der Blick nicht nur auf die ganzen Probleme unserer Zeit, sondern auch auf die Dinge, die bereits gelingen, wo wir vorankommen, wo es vielleicht große Probleme gibt und die Menschen trotzdem in Stärke auch sind. Das ist das eine. Und das zweite ist Perspektivenreichtum. Da haben wir eben kurz schon drüber gesprochen, dass wir einfach sagen, Journalismus muss so vielfältig sein wie unsere Gesellschaft. Dann erreichen wir wirklich alle, dann fühlen sich auch alle gesehen und gehört. Und das ist gut für die Medienunternehmen, weil sie dann attraktivere Angebote machen für ihre Zielgruppen. Ist aber auch gut für unsere Gesellschaft, weil wir gerade, glaube ich, wieder einmal sehr, sehr extrem erleben, was auch in Gesellschaften passiert, wo sich weite Teile der Bevölkerung eben nicht gesehen und gehört fühlen. Das Dritte, auch das tut im Moment wirklich Not, die Förderung von konstruktivem Dialog. Es gibt genug Studien, die uns immer wieder sagen, die Leute haben es leid, dass sich beispielsweise in politischen Talkshows angeschrien wird, dass die Leute sich ins Wort fallen. Es generiert absolut keinen Mehrwert. Und auch da meine Tochter mal wieder guckt mich vollkommen verständnislos an und sagt, warum guckst du dir das an? Ja, wenn sie zufällig mal reinschneit. Ich schaue auch diese Sendung jetzt nicht mehr, aber ich habe es eine Zeit lang auch getan. Also dieses, ne, was können Journalistinnen und Journalisten eigentlich beitragen zum öffentlichen Dialog? Sie können ihn moderieren und nicht im Sinne von Dompteuren die gegnerischen Parteien aufeinander hetzen. So. Also diese drei Zutaten bestimmen sozusagen den konstruktiven Journalismus, Lösungsorientierung, Perspektivenreichtum und konstruktiven Dialog. Und das ist kein Format. Das ist nicht was, was man so einmal die Woche macht, so im Sinne von Good News. Damit hat es nichts zu tun, sondern das ist wirklich ein Mindset. Das ist insgesamt eine ganzheitliche Richtung, in die sich Journalismus entwickeln sollte, meiner Meinung nach, wenn er morgen noch relevant sein möchte. Und dazu gehört eben, wofür geben wir Geld aus im Journalismus? Was für Formate produzieren wir? Was für Leute lassen wir in die Redaktion? Wie führen wir die? Es ist, hat also auch ein großes Management-Thema, dieser konstruktive Journalismus. Welche Metriken sagen eigentlich etwas über Erfolg aus? Ist es Reichweite? Oder sind es vielleicht andere Metriken, die wir für wertvoll erachten, um erfolgreichen Journalismus zu messen? Also ein wirklich riesengroßes Thema, dem wir uns versuchen, auch von vielen Seiten anzunähern.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Wenn wir jetzt auf die Medienbranche im Allgemeinen einmal kurz gucken und deren Herausforderungen, siehst du Raum für diese neuen Metriken des Erfolges in der aktuellen Zeit, die ja dominiert ist durch Wirtschaftlichkeit und zu versuchen, den wirtschaftlichen Erfolg auch in die über die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre zu gestalten. Technologische Transformation, beschleunigt durch künstliche Intelligenz. Und das dritte, sicherlich auch eine organisatorische Transformation, also wie können Medienunternehmen sich eigentlich für die Zukunft aufstellen? Wo dockt ihr sozusagen da an?
Ja, für mich ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema, was du da ansprichst. Denn in der Vergangenheit ist, glaube ich, häufig der Fehler gemacht worden, zu sagen, konstruktiver Journalismus, das ist irgendetwas, wo man dran glaubt oder wo man dann moralisch überlegen ist oder zu den besseren Menschen im Journalismus gehört, alle diese Dinge, vielleicht auch unkritisch ist. Und das ist es halt alles nicht. Für mich ist das wirklich der Schlüssel für journalistischen Erfolg in der Zukunft, weil nämlich mittlerweile all diejenigen, die sich wirklich intensiv mit ihren Nutzungszahlen beschäftigen, uns bestätigen, dass Menschen beispielsweise länger bleiben, wenn lösungsorientiert berichtet wird. Dass insbesondere jüngere Zielgruppen sagen, wir wissen, dass wir in einer fürchterlichen Lage sind im Hinblick auf die Zukunft unserer Generation. Warum zum Teufel sollten wir Medienangebote nutzen, wenn sie uns nicht sagen, wie wir da vielleicht rauskommen können? Und das Gute ist wirklich, das kann man mittlerweile messen. Das erfahren auch Medienorganisationen, wenn sie Formatentwicklung machen und mit Fokusgruppen sprechen beispielsweise. Und es sagen auch alle Studien mittlerweile. Es gibt da nicht mehr die Frage, glaubst du daran, dass das funktionieren kann, sondern die Nachweise liegen eben auf der Straße. So. Und deswegen laufen wir auch mittlerweile viele offene Türen ein. Und es sind zum Teil sogar, sagen wir mal, eher Manager oder Menschen sogar aus dem Vertrieb, ja, die sagen, aus dem Verlag, die sagen, wir müssen stärker in die Richtung gehen, aber das Know-how dafür ist bei uns noch nicht vorhanden. Ich habe erst gestern mit einem Vertreter eines sehr, sehr reichweitenstarken Nachrichtenportals gesprochen. Der hat gesagt, wir wollen mit euch reden, weil wir verstanden haben, dass das anzeigenbasierte Monetarisierungsmodell derzeit ausstirbt. Und im Übrigen fühlt sich der Journalismus, den wir machen, auch nicht so richtig gut an. Und ich fand, der hat es total gut auf den Punkt gebracht. Das eine sind sozusagen die Zahlen, die wirklich Bände sprechen. Das andere haben wir eben schon thematisiert, diese multiplen Krisen, mit denen wir es zu tun haben. Ganz besonders auch die natürliche Corona-Krise, aber jetzt die Kriege, die noch dazugekommen sind, die Klimakrise, die keiner mehr leugnet, die sind ja auch in den Redaktionen angekommen. Und auch da ist natürlich ganz klar so eine Erkenntnis dann auch bis hin in die Führungsetagen, das, was wir bisher gemacht haben in unserer früheren übersichtlichen Welt, das scheint einfach so nicht mehr zu funktionieren für die Leute. Und da ist halt jetzt gerade guter Rat teuer und da bieten wir eben handwerkliche Lösungen im Grunde an, dass wir sagen, hey, wir können euch zeigen, wie man auf Probleme und auf Lösungen gucken kann. Oder wir können auch mit euch arbeiten, dass ihr beispielsweise andere Fragen stellt und anders mit Menschen, die extrem im Stress sind, Interviewpartnern, ins Gespräch kommt. Dass ihr eben nicht durch die Art und Weise, wie ihr fragt, Konflikte noch befeuert, sondern dass ihr eher einen Mehrwert schafft für Nutzerinnen und Nutzer durch eure Arbeit. Und da sehe ich im Moment wirklich wahnsinnig viele offene Türen und wirklich so auch das Potenzial jetzt in dieser schwierigen Situation, dass man gleichzeitig was Gutes für die Medienbranche und was Gutes für die Gesellschaft tun kann, indem man umsteuert. Das ist ganz wunderbar. Und sind dafür Technologien wichtig? Ja, total. Also wir arbeiten zum Beispiel gerade an einem Promptbook für konstruktiven Journalismus. Wenn man nämlich zum Beispiel nicht automatisch weiß, wie man mit ChatGPT nach lösungsorientierten Ansätzen schauen kann, dann wollen wir gerne unterstützen. Und insofern, Technologie ist auch für uns ein großes Thema. Ich glaube aber insgesamt trotzdem, gerade weil ich aus dem Innovationsbereich ja auch selber komme, dass die alleinige Fokussierung auf technologische Innovationen den Journalismus eben nicht retten wird.
Ich würde gerne nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, den du angesprochen hast. Denn es ist ja schon ein Novum, fast schon psychologische Fragen in das Nachdenken über Zukunft des Journalismus zu integrieren. Also oft geht es eher um die Zahlen, um die Klicks, um die Reichweite, um neue Formate, aber gar nicht so sehr um den psychologischen Aspekt, der zum einen hinter journalistischer Arbeit steckt, aber auch hinter Unternehmenskultur, Teamkultur, Führung. Wie seid ihr da rangegangen, das dieser Aspekt eine Rolle spielt, auch bei eurem Programm und bei den Angeboten, die ihr macht und den Möglichkeiten, ja, die ihr im Prinzip Führungspersonen gibt.
Ja, das ist ein Novum und es ist eigentlich total merkwürdig, dass es ein Novum ist. Also je länger man darüber nachdenkt, desto mehr denkt man so, wie kann das eigentlich sein, dass da eine Branche seit Jahrzehnten existiert und sich nie Gedanken darüber macht, welche Wirkung ihre Produkte auf die auf das Publikum hat. Das ist total merkwürdig eigentlich. Ne? Aber das ist jetzt nochmal durch die Digitalisierung also verstärkt zutage getreten.
Und glaube ich auch durch die vielen Krisen und die komplexe, ja, gesellschaftliche Situation, in der wir leben.
Total. So als Beispiel, ich habe mich mit Giovanni Di Lorenzo unterhalten für ein Buch, was wir eben über neue Wege für den Journalismus mal geschrieben haben. Und da hat er gesagt, ich will ja nicht, dass die Leute sich erschießen, nachdem sie die Zeit gelesen haben. Das ist ganz wichtig für uns, mit was für einem Gefühl sozusagen unsere Leserschaft rausgeht, wenn sie die Zeit gelesen hat. Und das Ähnliche sagen auch andere Vordenkerinnen und Vordenker, die auch sehr, sehr erfolgreich sind, muss man sagen. Ja, also die Zeit hat ja gerade während der Corona-Pandemie wirklich, wirklich gutes Geschäft gemacht, eben weil sie diesen konstruktiven Ansatz mit auch viel Psychologie eben auch darauf eingegangen ist, wie geht es eigentlich unserem Publikum, umgesetzt hat. Und für uns ist das total wichtig, weil wir eben aus beispielsweise im Reuters Digital News Report eben herauslesen können, ja, die Leute vermeiden die Nachrichten, weil unsere Produkte sie schlecht draufbringen, kurz gesagt. Das heißt, wenn wir das abstellen wollen, dann müssen wir uns eben mit der Wirkung unserer Produkte viel, viel besser vertraut machen. Und müssen uns auch fragen, und das auch in unserer gesellschaftlichen Verantwortung, wollen wir das eigentlich, dass das so weitergeht? Wo führt das eigentlich hin? Und insofern war das für mich ganz natürlich, auch eine Psychologin mit ins Boot zu holen. Und ich selber habe mich auch fortgebildet als Mediatorin. Also nicht nur in der Psychologie, also auch in anderen Disziplinen gibt es ja schon Handwerkszeug, was man übernehmen kann und auf den Journalismus anwenden kann. In der Mediation beispielsweise lösungsorientierte Fragestellungen. Also Mediatorinnen und Mediatoren arbeiten ja immer mit Menschen, die sich tief in Konflikte verstrickt haben. Und das tun wir auch, wenn wir uns mit der letzten Generation unterhalten oder aber mit dem Braunkohlebaggerfahrer, dann sind das Leute, die sind extrem unter Stress, die sind extrem in tiefen Konflikten. Und es ist doch unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, wirklich tiefgreifend zu verstehen, was geht da gerade vor. Verstehen wollen hat nichts mit Verständnis haben zu tun. Und dieses Tiefe verstehen wollen, das hängt mit Handwerk zusammen und mit richtig guten Fragen. Und es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, warum wir im Journalismus lange geglaubt haben, die harten Fragen bringen die besten Antworten. Das ist totaler Quatsch. Ne? Wir reden mit Menschen, die unter Stress eben nur noch ganz wenig Zugriff haben auf ihr eigentliches kognitives Potenzial. Und wir tun gut daran, Gespräche zu führen, die Menschen eben nicht extrem unter Stress setzen. Wie kann das gehen? Und wie gelingt Zuhören auf eine Art und Weise, wo Menschen sich wirklich gesehen und gehört fühlen? Eben nicht dieses typische journalistische Zuhören, wo wir schon während diese andere Person spricht auf unseren Zettel gucken mit den vielen Fragen, die da stehen, ne? Sondern echtes Zuhören. Wie geht das? Alles nicht so banal, kann man aber auch alles lernen.
Also es ist fast schon eine Art revolutionäre Umkehrung des handwerklichen Berufes. Also bewusster darüber nachzudenken, welche Wirkung eine Frage hat oder welche Wirkung ein Artikel hat oder ein Meinungsstück. Und das ist, glaube ich, ja diese Komplexität in einer so schnelllebigen Welt, in der wir ganz anders konditioniert sind, nämlich konditioniert auf schnelle Reaktionen, schnell zu einem anderen Thema springen.
Total. Und jetzt haben wir ja aber noch ein anderes Thema im Journalismus, und das ist der Vertrauensverlust. Ja, Vertrauensverlust in Journalismus. Und da ist ja auch die Frage, wie kann man dem begegnen? Eben auch nicht durch noch mehr Technologie, meiner Meinung nach, sondern meiner Meinung nach durch mehr Empathie, durch sozusagen den Faktor Mensch im Journalismus. Und das hat auch Oprah Winfrey, eine der sozusagen erfolgreichsten Moderatorinnen aller Zeiten, hat gesagt, everyone wants to be heard, everyone wants to be seen. Und hat gesagt, das kann sie. Und das ist der Schlüssel ihres Erfolges gewesen. Deswegen gehen da alle hin und lassen sich befragen. So. Und das ist total anders, als es lange, lange Zeit sozusagen getan wurde im Journalismus. Ich bin nur der Meinung, wir müssen uns halt weiterentwickeln. Wenn sich die ganze Welt verändert in rasanter Geschwindigkeit, dann kann es doch nicht sein, dass der Journalismus handwerklich stehen bleibt. Dann muss auch der Journalismus dieser Komplexität, mit der es die Menschen da draußen jeden Tag zu tun haben, Rechnung tragen. Bedeutet, wir können es eben nicht bei diesem wirklich sehr, wie soll ich sagen. Es ist ja fast unambitioniertes Schwarz-Weiß-Denken. Ja, dabei können wir es nicht belassen. Wir müssen eben viel stärker Nuancen sehen. Wir müssen unsere eigene Perspektive reflektieren und in Frage stellen. Dieses kraftstrotzende Sagen, was ist im Journalismus, meiner Meinung nach, funktioniert in der komplexen Welt, die wir heute haben, nicht mehr. Heute kann man sagen, was noch ist. Es ist nämlich ganz viel gleichzeitig und alles ist richtig für die Menschen, die das gerade denken und tun. Und wir könnten auch sagen, hören, was ist. Und noch viel wichtiger, und das hat jetzt auch gerade Wolfgang Blau in seiner Rede an der Hamburger Uni gesagt, zum Thema Klimajournalismus, sagen, was sein könnte. Auch das gehört halt dazu, dass es der Job im Journalismus ja ganz lange war, zu sagen, was gestern oder heute war und ist. Und jetzt kommen wir ja viel stärker dahin, dass wir eben auch helfen sollen, darüber zu diskutieren, was könnte denn sein? Wie könnten wir es denn hinkriegen? Das heißt, die ganze Aufgabe, Rolle des Journalisten, der Journalistinnen in unserer Gesellschaft ist gerade einer Veränderung unterworfen. Und wir können sehr, sehr wichtig sein in dieser Gesellschaft. Jedoch müssen wir dann schon auch ein Stück weit uns verändern und der Komplexität Rechnung tragen. Und ich bin sicher, dass dann auch Vertrauenswerte sich erholen können. Weil ganz oft Menschen eben die Stirn runzeln und sagen, aber so einfach, wie das jetzt gerade dargestellt wurde, ist es doch nicht. Das ist doch irgendwie total kompliziert. Und ich glaube, Journalismus, der ein bisschen demütiger ist und sagt manchmal, ich weiß es auch nicht so ganz genau, der verdient sich viel mehr Vertrauen als dieses sehr, sehr Selbstbewusste, was wir immer noch hier und da erleben.
Dem müsste ja einhergehen, dass Menschen auch wieder mehr Zeit haben, Journalismus zu konsumieren, Inhalte zu lesen, ne, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist das eine Gleichzeitigkeit, die möglich ist. Also die Veränderung des Journalismus auf eine empathischere, perspektivenreichere Art und Weise, die dann dazu führt, dass Menschen sich auch wieder mehr Zeit nehmen und Zeit nehmen können, um diesen Journalismus auch zu lesen und zu hören und sich anzuschauen.
Ich glaube, dass ganz oft das Publikum auch unterschätzt wird, tatsächlich. Also für mich war das ein absoluter Aha-Moment, als ich gesehen habe, als wie so sowas wirklich Dröges im Grunde wie der Drosten-Podcast über Jahre quasi die Podcast-Charts angeführt hat. Hätte vorher jemand so eine Formatidee versucht unterzubringen beim NDR, so hey, lass uns doch mal wochenlang mit einem Virologen reden. dann und länger als 1,30, sondern irgendwie so, ich weiß gar nicht, halbe Stunde oder noch länger, dann hätte doch jeder im Kopf geschüttelt, ja. Und Tatsache ist, die Leute, die mögen das schon gerne, sich auch tiefer zu beschäftigen. Und wir haben selber auch geforscht, selbst im Bereich Kriegsberichterstattung wünschen sich viele, wir wollen mehr Perspektiven kennenlernen, wir wollen näher dran sein, wir wollen wissen auch, ne, wie es den Leuten ergeht vor Ort. Wir wollen nicht immer nur die politische Perspektive. Also das wirklich ernst zu nehmen, ne, das meine ich mit so ein ultimativer Nutzerorientierung auf der Inhalteseite. Da liegt so viel, und das Tolle ist ja, da liegt so vieles, was auch Journalistinnen und Journalisten Freude bereitet, was die eigentlich auch gerne tun würden, was uns aber irgendwie durch tatsächlich auch Prozesse im Rahmen der Digitalisierung, wo es plötzlich hieß, ihr müsst nur noch schneller und mehr produzieren, wieder abtrainiert wurde. Ich sage jetzt nicht, alle Formate müssen irgendwie dreimal so lang werden und so alles so total ausgeruht und so. Aber es geht ja schon so ein Stück darum, auch Dinge zu lassen, um Kapazitäten freizuschaufeln für die richtig wertvollen Sachen. Und da kann ja auch KI zum Beispiel unterstützen. KI kann ja auch wirklich lästige Aufgaben übernehmen, wie Transkription von irgendwelchen Interviews und so. Technologie kann helfen, aber dann ist es halt auch eben Aufgabe von Management, Führungskräften zu sagen, ein paar Sachen lassen wir und dafür kümmern wir uns mal darum, dass wir diesen Nutzerbedürfnissen nach mehr Lösungsorientierung zum Beispiel mehr Raum geben.
Deine Meinung, deine Thesen.
Auf eurer Webseite steht eine Frage, die ihr zum B-Festival gestellt habt. Dazu kannst du vielleicht auch gleich nochmal zwei Sätze sagen. Wir sind schon ein bisschen kurz vor Ende, aber ich wollte diese Frage vielleicht zum Abschluss noch einmal stellen. Da steht, wie sollte sich Journalismus in einer Welt wandeln, die sich rasend schnell verändert? Wir haben das schon ein bisschen erläutert und du hast es schon sehr gut auch ausgeführt. Nochmal zusammenfassend, wie würdest du diese Frage jetzt mit dem Blick auf die aktuelle Weltlage, auf unsere aktuelle gesellschaftlichen Umwälzungen beantworten und natürlich auch mit Blick aufs nächste Jahr und auf das, was da auf uns zukommt?
Du hast das BeFuture Festival angesprochen. Das haben wir tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal auf die Beine gestellt. Es ist ein Festival, wo es eben nur und ausschließlich darum geht, wie kann man eigentlich Journalismus konstruktiv verändern. So. Und da haben sich 500 Journalistinnen und Journalisten aus 20 Ländern direkt getroffen, obwohl wir das zum ersten Mal gemacht haben und nur darüber diskutiert, wie kann eigentlich Journalismus morgen noch relevant sein, wenn sich alles so irre schnell verändert. Und da gibt es natürlich genauso viele Antworten, wie da Leute waren. Aber wenn ich das jetzt nochmal kurz zusammenfasse, dann geht es wirklich darum, Journalismus zu einem Dienstleistungsberuf zu machen. So zu einem Dienstleistungsberuf, wo es einfach darum geht, die Informationsbedürfnisse des Publikums, und das ist natürlich je nach Zielgruppe und nach Medium und so weiter verschieden, aber die Informationsbedürfnisse des Publikums so gut zu befriedigen, dass die Menschen sagen, ja, wow, dafür gebe ich gerne Geld aus und sei es Rundfunkgebühren. Also diese Frage, wer bestimmt eigentlich, was relevant ist, die wird traditionell beantwortet, naja, klar, der Chefredakteur. Und ich gendere absichtlich nicht an dieser Stelle. Und ich denke, da brauchen wir einfach einen Perspektivenwechsel und sagen so, hey, wir sind für die Leute da draußen da. Und wir tun unser Bestes, damit die Fakten basiert informiert werden auf eine Art und Weise, die sie gut vertragen können, sodass sie nicht abschalten, weil unsere Gesellschaft braucht gut informierte Bürgerinnen und Bürger. Und ob das dann auf irgendeiner Plattform ist, ob das auf der eigenen Seite ist, ob das Radio, Podcast, Fernsehen ist, das interessiert mich gar nicht. Das kann man überall machen und das kann man auch in allen Formaten machen. Und das Mindset, dieses, wir sind für die Leute da, das ist das Wichtigste.
Wenn du jetzt dir was wünschen könntest fürs nächste Jahr im Sinne von praktischer Umsetzung der Möglichkeiten, der Konzepte, der Ideen, was würdest du dir da wünschen? Ob das jetzt vielleicht nur bezogen ist auf ein Verlagshaus, auf eine Redaktion oder vielleicht auch ein bisschen breiter gedacht, Journalismus in Deutschland, was natürlich sehr komplex und sehr vielfältig ist. Aber was würdest du dir wünschen im Sinne der praktischen Umsetzung? Und klar, das braucht Zeit, wie du schon beschrieben hast, weil es alles Teil der Transformation im Allgemeinen ist.
Das ist übrigens eine sehr konstruktive Frage, die du da gerade gestellt hast.
Ich lerne sehr schnell.
Und ich kann mich jetzt gerade zwischen zwei Wünschen nicht so ganz entscheiden.
Du kannst auch zwei Wünsche äußern.
Also was mich wirklich bedrückt, ist, dass wir in Deutschland so lange brauchen, um Klimajournalismus wirklich die Rolle und das Gewicht zukommen zu lassen, die er verdient. Das hat aber auch mit meinem zweiten Wunsch zu tun, der die politische Berichterstattung betrifft, die genau wie der Klimajournalismus nämlich sehr, sehr oft so weit auf der politischen Ebene, auf der Ebene der Institutionen, der globalen Ebene angesiedelt ist, dass die Menschen nicht verstehen, was hat das eigentlich mit mir zu tun. Das wissen wir auch aus vielen Studien. Und dass wirklich im Journalismus jeden Tag aufs Neue nach bestem Vermögen der Versuch unternommen wird, zu sagen, ich versuche zu erklären, was hat das mit dir zu tun? Das wäre tatsächlich mein größter Wunsch. Journalismus wirklich nicht für sich und auch nicht für den Kollegen, den man beeindrucken möchte, betreiben, sondern für das eigene Publikum und die Leute wirklich da abholen, wo sie sind, in eine Sprache zu sprechen, die verständlich ist, Perspektiven mit zu berücksichtigen, die wichtig sind, eben nicht nur die eine. Das sind jetzt schon viele Wünsche, ne? Aber das wünsche ich mir.
Das ist doch eine gute Liste an Wünschen, um ins nächste Jahr zu gehen und diese Wünsche vielleicht auch von denjenigen umgesetzt zu sehen, die das machen können und die die Möglichkeiten haben und die in diesen Wirkungsräumen die Hebel umstellen können.
Da bin ich zuversichtlich.
Ja, ich bin da auch. Ich wollte gerade sagen, ich bin da zuversichtlich, weil ich glaube, es ist, wie du gesagt hast, es ist eine Art Perspektivenwechsel notwendig, weil die Welt, so wie sie jetzt ist und so wie sie sein wird, komplexer, vielschichtiger, perspektivenreicher ist und wir darauf reagieren müssen und sie auch mitgestalten können, indem wir vielleicht auch im Journalismus Veränderungen vorantreiben.
Es ist immer noch ein großes Privileg, in diesem Beruf arbeiten zu dürfen. Absolut.
Und du hast es genauso gesagt. Ich glaube, die Möglichkeiten, die es gibt, wieder diejenigen in den Mittelpunkt zu setzen, für die der Journalismus gemacht wird. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und hoffentlich werden wir diese Perspektivenwechsel sehr viel mehr nächstes Jahr noch sehen. Ich möchte mich bei dir bedanken für das schöne Gespräch. Wir hätten noch, wie du weißt, sehr viel länger sprechen können. Wir tun das ja immer gerne und sehr ausführlich. Und ich hoffe, dass wir noch mehr Möglichkeiten finden, das zu tun. Vielen Dank für vor allem deine Perspektiven, deine Gedanken und vor allem auch die Einblicke in eure Arbeit, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde und die, glaube ich, wirklich dazu beitragen können, dass Journalismus sich wandelt, trotz all der Transformationsarbeit, die notwendig ist auf den unterschiedlichen Ebenen. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Es hat mir große Freude gemacht, Isa.
Ich hoffe, dass wir uns dann sehr bald persönlich nochmal sehen, ohne Krankheit und mit besserer Stimme. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir. Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein sehr spannendes Gespräch über Perspektivenwechsel, Journalismus als Service und digitale Transformation, bei der Journalismus lösungsorientierter, perspektivenreicher und konstruktiver werden muss. Danke an meine Gästin Ellen Heinrichs, die Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn Institute. Ihr könnt den Media Stories Podcast natürlich auf der Podcast-Plattform eurer Wahl abonnieren. So verpasst ihr keine Folge. Ich bin Isa Sonnenfeld und ich freue mich schon auf meine nächste Gästin oder meinen nächsten Gast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.